Zu dieser neuen fantastischen Ausgabe von Almost Daily, natürlich mit eurer Top- und Lieblingsbesetzung LP Pausen.
Hallo.
Und Schröck.
Hallo.
Schön.
Vielen Willen.
Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Wir sehen uns gerade zum allerersten Mal. Ich war jetzt 3 Wochen lang nicht da und jetzt sehen wir uns wieder. Jetzt können wir gleich so ein bisschen dieses natürliche
jetzt
Ach und was
ich,
ist so
was
passiert.
Mir gefehlt hat.
Ja.
Du bist 3 Wochen nicht hier gewesen.
Nee.
Alter, ich gebe dir jetzt mal einen guten Tipp.
Okay.
Bitte, nee, ich gebe keinen guten Tipp. Ich bitte dich um etwas. Räum das scheiß Postfach leer.
Ja, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Mein Problem ist, ich hasse es, Sachen zu mir nach Hause liefern zu lassen, weil ich habe nur so einen ganz dünnen Schlitz, so wirklich so ganz dünn. Der ist so, der kriegst du, wenn mit viel Kraft kriegst du ein Blatt Papier durch, aber mehr nicht.
Im Gegensatz zu den anderen Briefkästen in Deutschland, die alle solche Schlitze haben.
Du, wir in Berlin hatten wir damals einen so dicken Schlitz, da konnte man die Post rausholen, ohne den aufzusperren. Aber deswegen kann ich immer, wenn ich was bestelle online, entweder zum Packstation und wenn das nicht geht, muss ich es hier hinschicken lassen. Und das sind dann oft die ekelhaften Sachen.
Ah.
Aber es tut mir leid, ja, es stimmt. Ich habe es ein bisschen verplant.
Es quillt halt einfach über.
Ja,
und meine Post landet dann irgendwo, keine Ahnung, JWD und ich darf die mir in allen Räumlichkeiten hier zusammensammeln. So.
Ja, es tut mir leid. Ich
kenne das Leid der freien Redakteure. Es ist wirklich.
Ja, ich stoße immer auf wahnsinnig viel Hass und dann kommt immer jemand mit ganz vielen Paketen und sagt: So, hier ist deine Post. So, dann, okay, sorry.
Ich dachte, das ist immer Fanpost.
Also ist es auch. Das ist nichts, das habe ich nicht unter Kontrolle. Weil man weiß ja nicht, was die Fans einschicken.
Ja.
Hast du schon mal schöne Fanpost bekommen?
Ich krieg ständig schöne Fanpost.
Für Kino Plus kriegt ihr oft Sachen,
ja,
ne?
So Plakate, Popcorn. Sachen. Also Plakate, Popcorn, Videokassetten, DVDs und Blu-Rays. Hm. Wir haben so ein geiles Diorama mal gebastelt. Heißt das so? Diorama.
Diorama.
Diorama. Haben wir mal gebastelt bekommen, wo halt hinten im Hintergrund so eine Stadtsilhouette war und dann vorne waren wir halt so als Figuren reingepackt. Wir haben so Bügelbildchen bekommen, also Bügelperlenbildchen von uns oder Abbilder von uns bekommen, alles. Also es ist
aber wie, hast du da
Respekt? Dildo-Laserschwert, was weiß ich.
Also hast du da Respekt, dass das irgendwie vergiftet ist oder gefährlich?
Vergiftet oder gefährlich?
Ich habe letztens einen Briefumschlag bekommen, wirklich ein vollkommen leerer Briefumschlag mit 3 losen Teebeuteln drin. Also kein, hey, hallo, hier ist Tee für dich, freut mich, sondern einfach nur,
macht ihr
euch damit wirklich. Also entweder der schlechteste Attentäter der Welt, weil das werde ich nicht trinken, definitiv nicht. Aber auch so, wenn man sich fragt, so, okay, danke.
Hast du vielleicht eine interne Bürowette am Laufen oder irgendwie sowas?
Ich weiß es nicht, das ist dann auch oft so Sachen. Dann hast du irgendwie vor 3 Jahren
eben,
mal im Moin Moin gesagt, ja. So, oh Leute, ich bin echt auf der Suche nach einem Kirsch-Curry-Tee.
Ja.
Und dann Fan,
den mir einfach,
ja,
schreibt gar
genau,
nichts dazu.
Und ein Fan läuft irgendwie durch einen indischen Bazar und sieht noch, Mensch, hier ist der Kirsch-Curry-Tee und denkt sich, das muss ich jetzt vorhin hinschicken.
Ja.
Und ich habe das mittlerweile natürlich völlig vergessen.
Mhm. Findest du nervig, ne?
Wenn also beunruhigendes habe ich noch nicht bekommen. Beziehungsweise es ist immer so ein bisschen beunruhigend, wenn jemand sagt, oder auch schon aufs Paket schreibt, bitte nicht ohne R öffnen.
Okay.
Ja, aber in der Regel, wie gesagt, ist alles, was in dem Paket bisher war, immer eine ziemlich große Freude für mich gewesen.
Das ist doch schön.
Aber wird das denn, also muss man in irgendeiner Weise denn Angst haben bei sowas oder wird das in irgendeiner Weise auch getestet vorher? Also ob da jetzt Sprengstoff drin ist und so, das gibt's ja.
Nur wenn es aus Übersee kommt.
Ach, du meinst, ob bei der Post schon mal da so ein Hund drüber guckt?
Ja, ein Hundi, irgendwie, keine Ahnung, so ein Nacktscanner oder so für Pakete.
Ist eine gute Frage eigentlich.
Ist eigentlich eine wirklich gute Frage, weil theoretisch könnte ja auch der Marihuana-Handel über Post ziemlich gut blühen.
Mhm. Könnte man eine.
Ja, oder halt sämtliche Anwanderungen.
Ja. Also, tut er doch auch, oder? Also im Darknet?
Ich weiß nicht, ob über Post so viel dafür verschickt wird.
Moment mal. Du meinst, wenn du eine Webseite machen könntest, wo man Drogen kaufen kann, die man per Post verschickt?
Mhm.
Eine geile Idee.
Ja, gibt's ja.
Rückert.
Gibt's ja.
Echt?
Ja.
Ach so, okay.
Also zumindest das, was nicht als Drohung gekennzeichnet ist, aber dann irgendwie auf irgendeinem bürokratischen Weg dann doch zu uns kommen kann. So.
Ja.
Kennt ihr es noch früher? Da gab es mal früher so eine Zeit, da war so eine Sache irgendwie so, kennt ihr noch Knast? Oder wisst ihr, was Knaster ist?
Knastherr?
Knaster?
Nee.
Ja, es gab mal früher so ein Ersatzstoff für Marihuana, der eine ganze Zeit lang legal war, weil es da irgendwie eine Definition, weil es einen Definitionsfehler oder eine Lücke gab oder so und dadurch konnte das Ganze verschickt werden. Wie heißt der zuckerfreie Zuckerersatz? Stevia heißt der, ne? Mhm. Und das andere, wie hieß das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war mal eine Zeit lang echt ein Boom. Plus Pilze.
Ja.
Da gab es ja auch mal eine Grauzone und dann wurden solche Duftsäckchen verschickt, wo drauf stand, bitte nicht öffnen.
Aber es ist ja Postgeheimnis eigentlich so. Also du kannst, darfst ja eigentlich die nicht aufmachen. Ist ja die Frage, ob Postgeheimnis dann ist, wenn da so ein Hund mal ran schnüffelt.
Ja, eben.
Oder ob das dann schon, genau. Ist es ein Postgeheimnis versus Sicherheit?
Vielleicht schnüffeln halt wirklich genug Hunde dran, so dass man irgendwann entschieden hat, nee, ja, wir verschicken jetzt besser nichts mit der Post.
Oder? Boah, das sind tausende von Hunde, die wirklich jedes Paket abschnüffeln. Und die sagen doch auch nach dem 10. Paket, ja, komm.
Nee, vor allem, ja,
mach durch.
Vor allem halt, dürfen die Hunde ja gar nicht so lange im Einsatz sein. Habt ihr das mal gesehen? Wenn so Drogenspürhunde am Start sind.
Haben die eine Gewerkschaft oder was?
Sagen die, haben nicht
eine Gewerkschaft.
Ja, es gibt den Tierschutz. Ne? Und die sagen halt so, das muss auf jeden Fall auf spielerische Art und Weise geschehen. Also der Hund wird ja zum Spielen animiert, um was zu finden, weil er dann eine Belohnung kriegt. Und das kann ein Hund auch nicht lange mitmachen. Also wenn der ständig in dieser Erregungssituation ist, ich muss jetzt was finden, um irgendwie etwas, ja, ein Leckerchen zu bekommen oder sonst irgendwas, dann ist das wohl auf Dauer für den Hund zu anstrengend, zu fies. Und
naja, kann auch was für ein arrogantes Arschloch. Der muss ja so ein Lawinenopfer suchen. Und so, ja, aber ich habe jetzt keinen Spaß mehr. Ich habe keinen Spaß mehr. Ja, der erstickt! Ja,
steht nicht mal im Arbeitsvertrag.
Kein Arbeitsvertrag steht nur mit Spaß. Und ich habe gerade keinen Spaß, also bin ich weg.
Ja, ja,
aber Drogenhund, ne?
Ja, finde ich sowieso krass, was man mit Hunden so anstellen kann, ne? Was die alles so beigebracht bekommen können mit Lawinen, Blindenhunde und sowas. Und gleichzeitig, wenn man dann bedenkt, wie wenig man quasi dieses Potenzial ausschöpft von den meisten Hunden, die wirklich einfach nur rumlaufen und kacken.
Die eigentlich arbeiten können. Ja, die sind eigentlich Arbeitslose.
Ja,
normale Hunde sind arbeitslose Hunde.
Gestern laufe ich Richtung Schulterblatt vor, ja, bei Saal 2, und ich hatte telefoniert und wirklich, Gott sei Dank, habe ich in dem Moment nochmal auf den Boden geguckt. Da hat halt, ey, ich bin Hundefreund, ne? Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Die Leute sollen mit den Hunden, die sollen sich so viele Hunde anschaffen, wie sie wollen. Aber bitte, da hat irgendein Hund, hat halt so derartig auf den Bordstein gekackt, dass da schon etliche Leute durchgelatscht sind und das Ganze halt über einen riesengroßen Quadratmeterbereich auf diesen Bordstein verteilt haben. Und die Chance, da reinzutreten, war halt einfach groß, ja. Sie war nämlich über alle Maßen.
Ja.
Nee, höher, ja. Also hätte ich jetzt wirklich nicht in diesem Moment, ich wäre reingetreten. Das hätte mich geärgert.
Ja. Das hätte mich geärgert. Aber das kriegt man an Hunden dann nicht trainiert, dass sie nicht einfach überall hinschmeißen. Ja, die können Lawinenopfer suchen, auch durch 100 Meter Schnee. Aber das kriegt man nicht hin.
Mit Katzen geht das ja wohl kurioserweise, ne? Dass die auf die Toilette gehen. Also es gibt ja, ja Katzen, ja, die pinkeln ins Klo rein.
Ja.
Ein Hund, das ist komisch, dass jedes Tier so sein ganz eigenes Skillset hat einfach. So eine Katze kann aufs Klo gehen, ein Hund kann irgendwie einen blinden Menschen durch die Gegend, ja, führen.
Leben retten.
Wieso können Katzen das nicht? Kann man vielleicht das Potenzial von Katzen noch ein bisschen herausfordern? So?
Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, Hunde sind ja fast nichts Tierisches mehr eigentlich. Die sind ja so durchgezüchtet einfach. Auch so dieses ganze, oh, die sind so loyal und auch ist das süß, wie loyal der ist. Ja, der wurde über Jahrhunderte so gezüchtet, dass der so loyal ist. Alle, die nicht loyal waren, wurden erschossen. Das ist nichts Süßes oder oh. Die sind halt, das ist wie ein Computer, der so gebaut wurde, dass er loyal ist. Weißt du, wenn du so in den Wald gehst und so ein Reh, das ist interessiert dich halt ein Scheiß für irgendwas. Das ist halt noch normal. Aber so ein Hund,
ich kann mich da nicht
dafür begeistern, weil das ist einfach, das ist, keine Ahnung, das ist, wenn du wüsstest, deine Frau ist so programmiert, dass sie dich liebt, hättest du dann noch Freude an der Beziehung, wenn du weißt, sie kann nicht anders, als dich zu lieben. Es ist nicht ihr freier Wille, sondern sie muss es tun, weil alle ihre Schwestern, die dich nicht geliebt haben, wurden vergast in so einer Glocke.
So wurde eine
Läuft Hunde es gezüchtet. Mit Hunden so? Ja.
Und ab zur Glasglocke, ja.
Nee, das würde ich eben widersprechen wollen, denn warst du schon mal bei Hundezüchter?
Tatsächlich erwischt du mich auf dem falschen Fuß? Nein, war ich noch nicht.
Also ich war mal mit meinem Vater zusammen, als er sich seinen zweiten Hund angeschafft hat, waren wir beim Hundezüchter gewesen. Und da haben wir halt, einen Wurf wurde uns präsentiert von, keine Ahnung, 15, 16 Hunden oder so, das war ziemlich viele. Und dort haben wir uns einen ausgesucht. Und mein Vater hat sich einen ausgesucht, der halt da wirklich am agilsten war. Der halt wirklich richtig Terz gemacht hat, Alarm gemacht hat, weil der halt auch einen Hund wollte, mit dem er was machen kann. Und der dich nur brav irgendwie in der Ecke hockt. Und da genau das, was du halt eigentlich beschreibst. Diese, ja, wirklich absolute Domestizierung so. Mhm. Und diesen Hund, den wir uns ausgesucht haben, das war ein wildes Vieh. Ja? Ein Weibchen. Und die haben wir aber bis zum Schluss nicht in den Griff gekriegt.
Nee?
Nicht in den Griff gekriegt. Ja, obwohl die von dem Züchter kamen, so, ne? Obwohl die halt, sag ich mal, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob deine Annahme war, dass das halt, dass diese Loyalität und dass das Untergebene so gesehen dann irgendwie im Erbgut mitgegeben wird oder so, aber aufgrund der Tatsache, dass die Hunde jahrelang so eingesperrt sind und so weiter. Aber diesen Hund, den haben wir wirklich nicht in den Griff gekriegt.
Der hat
einfach Aktionen gebracht, da hast du auch wirklich. Da war der Tierliebe fast vorbei. Ne? Also der hat zum Beispiel eine Decke genommen, und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber der hat eine Decke genommen, hat die ins Gitterbett meiner kleinen Schwester damals irgendwie geschafft und hat die auf die draufgelegt und ist dann auf ihr drauf rumgehüpft. So, ja? Weil er halt in dem kleinen Mädchen eine Bedrohung gesehen hat für seinen Status.
Ja.
Oder sie halt.
Ja.
Und den haben wir dann irgendwann zu jemandem gegeben, der halt besser mit dem Hund einfach zurechtkam, einfach viel mehr auch. Der hatte so ein riesengroßes Feld hinten dran, der hatte einen Hundezwinger sogar.
Mhm.
Und da konnten die halt machen. Und sie hatte halt auch dann den Vorteil, dass sie dann mit zwei anderen Hunden zusammen war, die sie halt dann auch nochmal richtig klein gehalten haben. Also dementsprechend, ich glaube nicht, dass das wirklich bei jedem Hund wirklich der Fall ist.
Ist halt ein neuer Berufszweig, auch Mörderhund, Attentäter. Die halt so abbrechen kannst, dass sie ein Kind umbringen. Aber ich meine, es kann ja auch die Qualität sein, dass die besonders lebhaft und verspielt und freudig sind. Aber was passiert denn mit den ganzen Hunden, die nicht abgeholt werden? Die nicht dem Qualitätsstandard eines Menschen genügen? Die gehen alle drauf. Und das heißt, es überleben nur die Hunde, denen die Menschen irgendwas zu bieten haben.
Naja, oder sie werden halt für die Zucht benutzt, ne? Also,
jeder Hund
hat eine Verwendung.
Ist ich glaube auch, der
wird. Nein, glaube ich nicht.
Von so einem Wurf, von so einem Züchter, wird er jeden Hund los, oder was meinst du?
Ach so, ja. Also, ich war noch nie beim Züchter, kann mir das nicht vorstellen.
Aber so ein bisschen ist ja das, was du mit Loyalität angesprochen hast und so, und ob man das vielleicht bei seiner Frau will oder so. So ein bisschen ist es ja mit Kindern so. Weil Kinder, wenn du denen jetzt nichts Großes antust, Böses, dann sind die ja auch sehr loyal. Zumindest in den ersten Jahren, sagen wir jetzt mal, dass sie dich wirklich abgöttisch lieben und so. Und viele, glaube ich, auch holen sich Kinder, weil sie eben diese Bestätigung, oder die gehen zumindest dann total darin auf, dass sie mal endlich jemanden haben, der sie total liebt und ohne Bedingungen, also bedingungslos liebt und vergöttert. Und auf dich hört und so. Und ich glaube, für Männer ist es dann auch so ein Ding, ne, wenn wir jetzt so bei gesellschaftlichen Stereotypen sind, dass man dann quasi wieder was beibringen kann und so. Und der Junge hört und die sagen ja immer, ja, Papa weiß alles, Papa ist der Stärkste. Und so. Ich glaube, das ist fürs Ego eines Mannes dann auch irgendwie ganz geil. Bei Frauen ist es halt so diese Liebe, die bedingungslose.
Die aber auch, sag ich mal, sehr vielen Schwankungen unterworfen ist.
Ja.
Zum Beispiel, du kriegst keinen Apfelsaft beim Tisch, also beim Essen. Ja, dann ist man schon mal blöd,
ja.
Beziehungsweise halt gebockt ohne Ende. Und meine Tochter hat so eine Macke, ey. Ich verstehe das auch nicht, wo das herkommt. Die sagt, sie möchte was zu trinken, dann schützt sie ihr was ein. Dann trinkt die das nicht, weil sie mehr möchte. Also sie möchte von vornherein mehr im Glas haben. Aber mehr kriegt sie halt nicht, weil sie halt konsequent immer, wenn sie einen offenen Becher hat, das Zeug verschüttet. So. Und dann sagst du, nein, du trinkst erstmal das aus und dann kriegst du mehr.
Nein.
Ey, und dann lehnt sie halt alles ab. Ja, dann will die halt einfach nicht. Ja, und dann ist alles scheiße, dann ist es nur noch Gebocke und ja, dann bringt auch die Liebe nicht mehr wirklich.
Ja, siehst du mal.
Naja.
Weitere Erziehungstipps von Schrecker seht ihr gleich nach der Werbung. Der Trend geht zum Kind. Lars überlegt sich, ob er sich ein Kind anschaffen soll.
Ja, ja.
Wo kriegt man das her?
Einige Antiquitätenhändler bieten auch Kinder an. Ja. Nee, willst du mal Kinder haben, Florentin? Das würde mich viel mehr interessieren. Ob du so ein Papa Florentin mal bist.
Ich hätte gerne irgendwie so ein Kind, aber so erst so ab 10 oder so.
Mhm.
Dieses alles davor ist mir egal. Aber ich finde, sobald die anfangen zu sprechen, finde ich, wird es interessant. Weil dann erzählen die auch Unsinn und so und das finde ich lustig. Aber davor, das da, glaube ich, das wäre so meine Hürde. Wenn man das so skippen kann, wenn man irgendwann in der Zukunft, ich meine, ich glaube, wenn wir Kinder kriegen, 2104, da gibt's dann schon so perfekte Designerkinder, wo man dann auch sagen kann, wo man dann so das Startalter festlegen kann. Wo man dann auch so sagt, so ich hätte gerne das Kind so von 10 bis 13 und so. Okay. Und dann, wie sind die genau so gemacht?
Aber wie funktioniert das dann mit der Loyalität und der Hingabe?
Das ist ja einprogrammiert. Das kannst du ja dann so uploaden. Da kannst du ja dann so fröhliche Kindheitserinnerungen dann einfach uploaden. Aber denkt man sich nicht auch so bei so einem Kind, bei so einem vierjährigen Kind irgendwie so, dann, keine Ahnung, so wenn du im Disneyland bist, dann gibt's dann so auch Eltern, die haben dann so ein quietschendes Kind dabei, wo ich mir denke, mein Gott, scheiß doch drauf, lass das Kind zu Hause, das kriegt das doch nicht mit, oder?
So ein vierjähriges?
Oder ich meine, erinnerst du dich, was du mit vier gemacht hast? Ich meine, ja, klar, man baut so eine Elternbeziehung auf und so, aber das kann man auch zu Hause am Tisch spielen.
Also das Problem ist dadurch, dass ich ja auch schon ein Tick älter bin, verwischt es so. Ich könnte jetzt nicht sagen, das habe ich im Jahr 4 und das habe ich im Jahr 5 erlebt oder so, ja. Aber ich habe schon Erinnerungen, die zurückreichen und die kann ich auch wirklich genauso datieren, weil sie halt wirklich mit einem entscheidenden Erlebnis in meinem Leben irgendwie zusammenhängen, wo ich sage, ja, das sind Erinnerungen, die habe ich im Alter von 4 gehabt.
Mhm.
Ja? Ja. Also den genauen Tag kann ich nicht bestimmen, aber ich weiß auf jeden Fall, das war im Alter von 4. Weil
bis du kannst dich an Sachen im Alter von 4 erinnern?
Doch, ja. da ist auch bei dir wahrscheinlich einiges, nur verbindet man es dann wahrscheinlich nicht mehr mit dem Alter 4 genau. Und so. Aber zum Beispiel ist es mir letzte gegangen, weil wir ja hier sehr viel mit Flummis zurzeit in der Firma hantieren. Ne? Also jeder hat ja einen Flummi. Und da habe ich mir diese Flummi angeguckt und habe sofort Erinnerungen bekommen von, und da muss ich sehr, sehr jung gewesen sein, ich weiß es nicht, dass ich früher ja als Kind so einen Flummi auch im Mund genommen habe und dann mit rumgekommen habe und so. Und dann dachte ich mir erst, früher habe ich das natürlich gemacht, ohne drüber nachzudenken, aber jetzt denke ich mir, das ist ja das Widerlichste, was du machen kannst. So ein Flummi, den du jeden Tag irgendwie auf dem Boden rum und rum. Und diese Erinnerung ist locker, also da war ich bestimmt, was weiß ich, 5 oder so. 4.
Kinder machen ziemlich viele ekelhafte Dinge, die sie halt für nicht ekelhaft wahrnehmen.
Ja, ja.
Mein Traum wäre es noch mit einem Flummi Tennis zu spielen. Dass du so, weil der Tennisschläger an sich, der macht das ja noch mal krasser, aber der Flummi an sich, dass das so mega schnell ist. Scheiße. Warum spielt der Tennisball ist ja bewusst ein bisschen langsam, oder? So ein bisschen, dass das nicht zu wild. Ja. Man könnte ja auch mit einem Flummi Tennis spielen, das wäre dann noch schneller, aber dann treffen die nichts, ja. Oder? Ja, man macht doch oft bei Sportarten so Sachen, ja. Dass es halt ein bisschen.
Ja.
Das ist halt nicht so.
Aber da gab es ja schon Vorfälle, die halt auch mit dem Tennisball verheerend waren. Ich denke, da hat man dann irgendwann auch gesagt, okay, nee, weiter gehen wir jetzt nicht.
So.
Also es wurden ja schon wirklich, Netz und Balljungen wurden ja schon ermordet.
Ja.
Beziehungsweise ermordet.
Also was? Getötet? Ja. Getötet?
Getötet, ja.
Ja.
Wo kriegt man den Ball denn hin, dass man stirbt?
Nee, an Kopf? 200
km. An Kopf?
Ja, was soll ich sagen? John McEnroe hätte beinahe mal Hayden Christensen getötet. Hayden Christensen war Balljunge beim Tennis und war bei einem Match dabei.
Aber auch eben bei der Fernsehübertragung?
Ja, ich glaube schon bei der Fernsehübertragung.
Es sind schon viele gestorben, ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich gerade verarscht habe. Weil irgendwie das klingt wie so eine Urban Legend.
Aber du kannst doch dieser Ball, der wird ja irgendwie 200 km/h schnell oder so. Oder wie viel? Ja, doch. Also, du hast um den Dreh plus minus 50.
200?
Oder 160. Was weiß ich,
super. Warum hat man jetzt kein Telefon zu haben?
Ja, und wenn das gegen den Kopf geht?
Würde ich jetzt auch sagen. Das könnte. Ah, die Schläfe so? Das ist doch immer das große Thema. Schläfe.
Das große Thema 2019, Schläfe. Also du meinst, die haben beim Tennis entwickeln den Ball immer schneller gemacht, bis Hayden Christensen gestorben ist und dann gesagt, so und jetzt stopp. Und jetzt wieder langsam.
Nein, Hayden Christensen.
Ah, 200 km/h ist richtig, sagt die Tennisregie. Ja. Danke, hat sich gelohnt, dass wir einen Tennisexperten eingestellt haben.
Hayden Christensen ist ja nicht gestorben, aber er wäre beinahe gestorben, weil er hat gesagt, den Ball an den Kopf kriegt.
Wäre vielleicht besser gewesen, richtig. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Er hätte wahrscheinlich nie auswählen können. Apropos Hayden Christensen, da habe ich mal eine Frage an euch. Was mich mal brennend, genau euch beide interessiert.
Der hat Anakin Skywalker gespielt.
Der hat nichts damit zu tun.
Ja.
Also Hayden Christensen hat jetzt nicht per se damit zu tun. Aber ihr wart ja beide, und das würde mich jetzt mal interessieren, ihr wart ja beide auf dieser Frank Elstner Schule. Beziehungsweise habt diese Klasse da gemacht. Oder wie habt ihr, wurdet ihr unterrichtet im Interview führen?
Ja.
Mhm. Ja?
Das war im Prinzip alles.
Alles?
Mhm.
Sogar mehrere Interviews. Das
war schon ein Großteil der Ausbildung.
Also die Ausbildung war ja so halb journalistisch, halb Entertainment, sag ich mal, Fernsehen. Und für diesen journalistischen Aspekt, da haben wir verschiedene Interviews gemacht. Auch investigatives Interview, also dann bei jemandem anrufen und die richtigen Fragen stellen, dass man an geheime Informationen gelangt. Aber auch so Experteninterview haben wir auch gemacht, ja.
Hat euch das schon mal, sag ich mal, wart ihr in Situationen, wo ihr dieses Wissen anwenden konntet oder musstet? Oder ist es, sag ich mal, eine Form von Instinkt, den man sowieso mit sich trägt und dann sagt, ey, ich kann gut mit Leuten reden, ich kann auch die richtigen Fragen stellen, um halt das rauszukriegen, was ich rauskriegen möchte. Aber seid ihr in eine Situation gelangt, wo ich sagte, wie haben sie das damals erklärt? Also,
naja, ich glaube, es geht da weniger um Erklären, sondern einfach ins kalte Wasser geschmissen zu werden und vielleicht so ein paar Techniken, die man irgendwie mitnimmt. Also wenn wir hier im Bällebad NDA Gäste haben, dann ist es jetzt nicht so, dass ich drüber nachdenke, was hat Frank Elstner damals nochmal gesagt, aber es sind schon viele Sachen gewesen, die man da zum ersten Mal gehört hat, sodass man sich halt wirklich Gedanken machen muss, was die erste Frage ist. Sodass du nicht mit der ersten Frage schon den Gast verprellst oder so. Oder dass
schlafen Sie nackt.
Ja, oder dass du so offene Fragen stellst und so. Das sind jetzt vom Grundgerüst Sachen, die man mitnimmt, auch heutzutage noch so, bei allem, was ich mache hier bei Rocket Beans. Aber vor allem ist es, glaube ich, das ins kalte Wasser geschmissen zu werden und eben die Sachen einfach machen zu müssen. So, wir haben gerade mal irgendwie 2 Wochen Erfahrung gehabt, was das Ganze angeht und haben damit irgendwie Thilo Sarrazin ein Interview führen müssen. Oder mit Harald Schmidt, also richtige Größen. Ich
habe mit Harald Schmidt gesprochen.
die wir dann interviewt haben und wir dann so klein, wie geht's dir?
So. Wie war's?
Und das war, glaube ich, einfach super wichtig.
Sehr einschüchternd.
Ja.
War ja krasse Typen. Auch Christian Ulm war da und so.
Ja, bei Ulm
und das ist halt dann schon so. Es ist ja auch so die Frage, ich glaube, so ein klassisches Interview habe ich, glaube ich, danach nie wieder gemacht. Also Interview als journalistische Form, Informationen zu erlangen. Ich glaube, das geht dann bei mir oder wahrscheinlich auch bei dir eher dann in Talk über. Mhm. So in ungefähr gleiche Redeanteile, so wie man es in der Late Night irgendwie hat, wo man dann irgendwie dann so sich Bälle hin und zuwirft, wo es dann eben nicht so ist, eine Frage nach der anderen, sondern es entwickelt sich so ein bisschen. Aber ich weiß nicht genau, wie es gerade, aber ich glaube, Interview ist auch nicht meins. Ich versuche dann immer dann irgendwie direkt in so ein Gespräch zu kommen, dass man dann irgendwie hinführt. Aber es ist natürlich schon gut, sich irgendwie vorbereitet zu haben. Aber ich merke das oft, wenn ich zum Beispiel interviewt werde, wenn dann irgendwie so ein Campusradio irgendwas oder so, und dann sitzt du da und sagst, okay, los geht's, und dann hat er 10 Fragen auf seinem Blatt und dann so, wie bist du eigentlich in die Medien gekommen? Ja, so und so, und dann, was ist wichtig, wenn man vor der Kamera ist? Das ist dann immer so, wo ich eigentlich so, weiß nicht genau, wo das hinführt. Da finde ich dann interessanter, das dann irgendwie so ein bisschen offener zu machen und zu gucken, was interessiert mich gerade wirklich und wo kann man ansetzen?
Weil das Ding ist ja, ich meine, ich komme ja jetzt nur häufig in Situationen, da habe ich einfach nicht viel Zeit. Ich kann den Talk gar nicht entstehen lassen.
Ja.
Weißt du? Mhm. Also ich muss halt zielgerichtet auf etwas hinarbeiten, was ich vielleicht später noch weiterverarbeiten kann. Aber ich habe, wenn es jetzt hochkommt, 7 Minuten.
Ja. Eben, das ist ja bei dir nochmal ein anderer Fall. Die Leute haben ja auch keine Zeit und keinen Bock, mit dir da jetzt zu talken, weil die halt einen Interview-Marathon oft haben und dann irgendwie 20 Leute abfrühstücken müssen. Dann kannst du nicht mit jedem anfangen, über Spülmaschinen zu talken, wie du es gerne machst.
Ich glaube, es ist halt auch die Frage, wo du hin willst. Ich glaube, wenn du wirklich jetzt irgendwie, da sitzt, keine Ahnung, Quentin Tarantino dir gegenüber und du wolltest immer schon mal wissen, warum er in diesem einen Film diesen einen Shot genau so gemacht hat und nicht anders, dann ist es, glaube ich, dann kannst du mit einem Interview da gut hinführen. Dann ist es, muss kein lockerer Talk sein oder so. Aber es ist halt, läuft halt Gefahr, wenn man nicht weiß, wo man hin will, dass man dann immer dieselben Fragen stellt und dann so ein Dreharbeiten.
Das ist dann halt auch so das Problem, ne? Wenn ich jetzt vor Tarantino sitzen würde und würde ihn fragen, hey, was hast du dir damals bei diesem einen Shot, bei dem einen Film gedacht? Das ist vielleicht geil für mich.
Ja.
Aber in dem Moment weiß ich gar nicht, ob ich diese Informationen A, für das Produkt anbieten oder verwenden kann, das er gerade bewirbt.
Ja.
Oder für den Film, sagen wir es mal so. Oder ob ich das überhaupt, diese Aussage, die er dann tätigt, verwenden kann. Weil die steht ja im ganz krassen Gegensatz oder die steht überhaupt nicht im Kontext zu allem anderen. So, ja? Und das ist halt immer so das Problem. Das hatte ich zum Beispiel bei Schwarzenegger. Ja? Also ich hatte einmal die Gelegenheit, Schwarzenegger zu interviewen. Und ich war so blöd. Ja, wirklich, ich kam nicht mehr zurecht, weil ich nicht wusste, frage ich ihn jetzt das, was mich beschäftigt als Fan? Mhm. Oder frage ich ihn jetzt das, was, naja, auch wichtig ist für seine Arbeit, die er da jetzt gerade macht, nämlich Promotion für seinen Film, so. Und da ist im Endeffekt ist eigentlich nichts Geiles mal rausgekommen. Ja,
aber das ist ja selten so, wenn du auch nur so kurz Zeit hast bei diesen ganzen Promo-Interviews, kommt ja nicht wirklich was Geiles voraus. Aber ich fände es lustig, wenn man sich so mit so einer nerdigen Frage dann irgendwie so total profilieren will und zeigen will, ich bin jetzt anders als alle Interviewpartner, und fragst du Tarantino
das. Ja,
das ist welche Szene, so was, ich doch jetzt,
ja.
Meine Güte, das ist 40 Jahre her.
Und genau, wie, also ich meine, ihr habt beide Harald Schmidt gesprochen.
Mhm.
Und was habt ihr denn so gefragt?
Ich habe keine Ahnung mehr.
Das geht
ich habe mich da nicht dran
das ist schon dran lange erinnert. Her, ne? Das ist 2013, das sind sechs Jahre jetzt schon wieder her. Und da ist so viel passiert, dass man sich da jetzt nicht mehr einzeln dran erinnern kann. Aber ich habe gerade immer dran, wir haben dann auch manchmal in so einer großen Runde im journalistischen, im Journalistengebäude da, auch so Interviews geführt mit irgendwelchen Politikern und so. Und Florentin hat ja gerade gemeint, Interviews sind nichts für ihn. Und das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, weil Florentin saß meist einfach so und alle so total engagiert und so, okay, ja, ich stelle noch eine gute Investigativfrage. Florentin meist 2 Stunden lange, halt damals natürlich noch ein bisschen. Kein Wort gesagt. Oh, das war mal ehrlich, ja.
Ich glaube, ich bin bei einem sogar eingeschlafen. Ich bin wirklich eingeschlafen. Da sollten wir in 2er-Teams jemanden interviewen. Und dann saß die zu interviewende Person in der Mitte. Und einer saß, meine Kommilitonin saß auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite. Und sie hatte sich natürlich super viel vorbereitet. Und deswegen hat der Gast auch immer nur zu ihr geschaut. Und eigentlich mit ihr geredet. Und ich saß auf der anderen Seite, wurde gar nicht angeguckt. Mich hat der Gast nicht interessiert. Ich bin irgendwann wirklich weggenickt einfach. Ah, natürlich.
Und du hast das Ding wirklich absolviert, ja?
Ja, es war anscheinend nicht allzu schwer, da einen Abschluss zu bekommen, wenn das durchgeht. Aber es ist ja oft, also bei den Dingern war es dann eher so ein, oh scheiße, wie komme ich durch die Situation durch? Wie komme ich da durch, ohne dass ich jetzt riesen Ärger bekomme? Als dass man wirklich sagt, was kann ich Cooles draus machen?
Genau, das ist das nämlich, was ich wissen wollte. Wird man vielleicht darin unterrichtet, wie komme ich durch diese Situation durch? Weil ich hatte auch schon Interviews, die waren einfach katastrophal. ja, wo mich derjenige nicht mal angeguckt hat, wo er nicht auf meine Frage geantwortet hat, sondern einfach 6 Minuten lang einen Monolog aberzählt hat. Und dann am Ende, ja, da ist ja immer eine Frau, die zeigt einem die Zeit an so. Und die hat sich zu ihm rumgedreht und hat ihm gezeigt, wie lange er noch hat.
Der ist schon verloren, ey.
Ja, und da dachte ich mir so, okay, jetzt ist es egal, ja, ich werde nicht mehr dazu kommen, ja, und ich werde auch nicht, mein Einsatz ist somit erledigt hier so, okay, ich gehe jetzt hier aus dem Zimmer raus und bin um eine Erfahrung reicher. Aber wurde man auch darauf vorbereitet, wenn so Leute einfach richtig schwierig sind?
Also bei mir war es auch wieder so, dass ich jetzt auch da wieder ins kalte Wasser geschmissen wurde, weil wir einmal so ein Interviewtraining gemacht haben mit einer Schauspielerin, die eben dann von uns interviewt werden sollte. Also sie hat eben eine Rolle gespielt als irgendeine, ich glaube, sie hat auch eine
Schauspielerin gespielt.
Okay. Ja, ja.
Aber ich glaube, sie sollte eine bewusst schwere Interviewpartnerin sein.
Ja, und wir hatten eben...
Wisst ihr noch, welche Rolle sie verkörpern sollte?
Nee. Ja, ich glaube, ich kann mich an den Nachnamen erinnern.
Das war ein gestagter Name. Gibt's nicht wirklich. Ja, Frau Tennenbaum.
Was?
Frau Tennenbaum. Frau Tennenbaum. Auf jeden Fall war es so, dass wir uns lange vorbereitet haben, auch meine Kommilitoninnen und ich vorher eben, uns wurde gesagt, wir sollten im Laufe des Interviews irgendwann ein paar Sachen aus ihr rauskitzeln. Und wahrscheinlich ist sie schwanger oder so, wurde uns so gesagt. Und vielleicht da mal gucken, dass man da irgendwie hinkommt. Also es war schon irgendwie eine sehr angespannte Situation für uns, weil wir wussten, wir mussten irgendwie einerseits einen Talk führen, andererseits auch irgendwelche Informationen rauskriegen und haben uns dann große Anmoderationen überlegt und alles. Und die Frau hieß eben Frau Tennenbaum. Nee, Tennenburg. Und ich habe vorher so gesagt, sag nicht Tannenbaum, sag nicht Tannenbaum, sag nicht Tannenbaum, da steht Tennenbaum, da steht Tennenbaum, irgendwie sowas, ne? Und dann habe ich eben zu meiner Anmoderation angesetzt und herzlich willkommen, Frau Tennenbaumburg, Tennenbaumburg. Und die komplette Klasse, also haben halt alle zugeschaut, haben geprustet, haben mich ausgelacht. Die Schauspielerin kam rein, war angepisst, weil sie eben reagieren sollte spontan auf die Situation. Und dadurch, dass ich ihren Namen falsch ausgesprochen habe, war sie halt dann voll angepisst und hat mich nur noch fertig gemacht.
So, ja, und sie hat dich gar nicht mehr angeguckt. Ja, und es war so lustig, weil du hattest einen Moment Tennenbaum, Burgbaum und saß dann völlig gebrochen, einfach den Rest des Interviews 10 Minuten lang da, während deine Kommilitonin versucht hat, diese Situation zu retten. Ja. Aber dieses wirklich Lars Paulsen sitzt in Schwarz-Weiß da, einfach seine Karriere bröckelt vor seinen Augen zusammen. Das war schon sehr, sehr lustig.
Also das haben wir schön versaut. Aber zum Schluss hat Kirsten Warnke, war das unsere Kommilitonin, die hat dann zum Schluss sie auch nochmal gefragt, haben Sie denn nicht noch einen anderen Braten in der Röhre? Um rauszufinden, ob sie schwanger ist, ganz subtil. Und damit haben wir dann das Interview abgebrochen. Das wird doch nichts mehr hier. Und ich kann jetzt darüber super lachen, ne? Aber ich schwöre euch, es hat 3 Jahre meiner Karriere gedauert, dass ich darüber hinweg war. Ich habe gedacht, Interviews nie wieder, ich talke nie wieder. Und immer, wenn ich interviewen musste, habe ich gesagt, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Weil ich da immer wieder dran denken musste, wieder die alle.
Ja, in Zeit über. Ja. Ach ja, aber das ist die Demütigung, die man braucht. Besser am Anfang der Karriere als mittendrin.
Lieber dann.
Ja.
Ich sitze vor Denzel Washington und sage halt eine Aussage und er sagt no. Das war der erste große Name, den ich hatte.
I loved you in Pulp Fiction. I loved you in Pulp Fiction.
Und denn irgendwie was habe ich gesagt, ja, ich habe hier Recherche angestellt oder sonst irgendwas und es war ja noch nie das und das. No. Dann hat er gemeint, ja, dann hast du halt Falschrecherche angestellt. Irgendwie sowas hat er gesagt. Wirklich, das war die erste Frage, die ich gestellt habe. Und da habe ich gedacht, fuck.
Ja.
Ja, das kann jetzt einfach nur noch scheiße werden. Aber es wurde dann noch halbwegs okay. Also das war. Hast du
die Kurve gekriegt?
Ja, er hat, glaube ich, auch meine Nervosität gemerkt. So.
Also, okay. Ja.
Dementsprechend. Da gibt es ja Leute, die sind cool. Und es gibt ja Leute, die lassen sich eiskalt auflaufen. Ne? Also es gibt ja Leute, die wirklich dann. Und das ist halt so das, was mich interessiert. Wie reagiert man? Also kann man lernen oder wird unterrichtet, auf Leute zu reagieren, die halt keinen Bock auf dich haben, beziehungsweise die halt wirklich einfach zu scheiße gerade oder zu schlecht drauf sind, um wirklich mit denen genau diese Aufgabe jetzt zu bewältigen. Ja, es ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe für den Schauspieler. Er muss 50.000 Mal dieselben Fragen beantworten. Verstehe ich vollkommen, dass das ätzend ist. Es ist eine ätzende Aufgabe für den, ja, für den Interviewpartner oder Interviewgeber, der da hingeschickt wird. Wenn ich zum Beispiel mitkriege, wie jetzt Redaktionen bei gewissen Boulevard-Formaten jetzt, sag ich mal, arbeiten und dann halt wirklich auch den Leuten sagen, fragt man danach und so weiter und so fort. Und die können ja nichts machen. Mhm. Ja, denen wird es aufgetragen. Und jeder, der danach kommt, ist halt der Leidtragende. Also nicht nur sie, ja, sondern auch alle anderen, die danach kommen. Weil sie hat sie angepisst oder den zu interviewen hat sie angepisst und alle anderen müssen darunter leiden. Und das ist halt Ja, das würde mich mal interessieren, wie halt, ob das halt irgendwie ein Thema ist.
Also ich glaube, das lernst du nur dadurch, dass du immer wieder in solche Situationen gerätst. Ich würde das vergleichen mit einem Boxer oder einem Kampfsportler, der quasi immer die gleichen Schlagkombinationen irgendwie schon vorher eintrainiert, damit er im Kampf, wenn dann irgendwie die Linke kommt von deinem Gegner, weiß er genau, aha, das habe ich ja schon 100 Mal trainiert, dass genau diese Abfolge ist. Und wenn es dann eben dazu kommt, jetzt nochmal, dass ich einen Namen falsch ausspreche, dann soll vom Gast, dann habe ich das ja schon mal erlebt und dann weiß ich genau, wie man darauf reagieren müsste und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach das A und O, dass man da viel lernt. Es ist übrigens auch nicht so, ich habe ganz viele jetzt schon gelernt, die erschrocken waren oder erstaunt darüber waren, dass die Masterclass ja kein Studium oder sowas war. Viele gehen davon aus, es war so ein richtiges dreijähriges Ausbildungsprogramm, Studium. Das ging ein halbes Jahr. Das war ein einziges Mal, ein halbes Jahr. Alle denken, die macht es heute noch, einfach Jahrgang für Jahrgang. Ganz viele Leute, die das denken. Das war ein einziges Mal, ein halbes Jahr lang. Und es war super geil und so, aber es war jetzt kein Studium. Also es war gut für die Erfahrung und für die Kontakte, beziehungsweise für das kalte Wasser. Aber es war jetzt kein 3 Jahre Ausbildungsprogramm.
Gut, ich habe davon zum ersten Mal im Rahmen dieses Senders hier erfahren, weil gewisse Leute sich damit brüsten, dass ihr da wart. Ne?
Boah, krass, die Jungs von der Vergesser Masterclass waren da. So. Merkt euch beim Moderieren keine Kanten. Das ist das Wichtigste, was uns Vergesser beigebracht hat.
Keine Kanten in der Silhouette. Das ist ganz wichtig.
Darfst du nicht die Hände so halten, weil das ist ein 90-Grad-Winkel hier. Das ist ein spitzer Winkel.
Ja.
Das heißt immer rund, so ein bisschen rund, dann machst du die Hände eher ein bisschen.
In der Körpersilhouette dürfen keine Ecken sein.
Halte ich mich aber auch nicht mehr dran.
Das hat Frank Elstner gesagt.
Ja, gut, das hat Frank Elstner gesagt.
Das ist den Zuschauer, den Zuschauer irritiert das.
Wenn ich jetzt meinen Arm so hab, anstatt.
Alter, hey, hör auf jetzt.
Schalten sofort ab.
Ohne Scheiß. Ohne Witz, das können wir echt nicht machen jetzt. Das können wir echt nicht machen. Immer runde Form. Deswegen Merkel macht ja auch rund.
Aber ich halte mich tatsächlich nicht dran, aber ich denke oft dran. Wenn ich so dastehe, denke ich, Frank Elstner würde jetzt sagen, so kannst du nicht dastehen. Aber ich stehe
dran. Aber du sitzt doch jetzt auch.
Ja, ich bin ein Rebell.
Oh. Okay.
Jetzt übertreibst du dich, okay?
Oh, hört man das?
Da ist gerade was in der Werkstatt los.
Ja, da merkt man, da wird noch mit Hand gearbeitet. Weißt du, das ist noch handgemachtes Fernsehen hier. Das finde ich toll.
Hast du ein Interview, wo du sagst, das war mit deinem Favorite-Interview?
Favorite? Also eins, das wirklich komplett heraussticht? Nein, aber es gab ziemlich viele, die ziemlich cool waren. Und wo man halt in den Raum reingegangen ist, man wurde gut empfangen. Man ist aus dem Raum gegangen und hat sich gedacht, geil. Mhm. Das war jetzt einfach, selbst wenn es jetzt nicht das Gehaltvollste war, war es halt einfach ein schönes Interview, weil die Leute gut drauf waren, weil die gute Sachen gesagt haben und so weiter. Also da hebe ich immer gerne hervor, Tom Hanks war echt, das war ein richtig cooles Interview, weil der Typ ist halt einfach, der versteht es halt einfach. Ja, das ist, da merkst du auch schon, man kann so einen gewissen Schlag von Schauspielern oder Leuten, die halt genau solche Interviews immer öfter geben müssen, den kann man schon ausmachen, die halt wirklich Profi sind und die wissen, hey, du bist auch nur da, um deinen Job zu erledigen und du willst was für die Kamera haben und dementsprechend, wenn ich mich gut für die Kamera präsentiere, oder wenn ich meine Sache gut präsentiere, präsentiere ich auch meinen Film gut. Mhm. So. Und da gibt es Leute, die scheißen drauf. Wie zum Beispiel Christoph Waltz. Dem war das alles vollkommen egal, was mit Alita Battle Angel irgendwie so passiert. So, der war halt unfreundlich zu allen.
Echt?
Ja, ja. Also das, egal wen ich gesprochen habe, der irgendwie ein Interview mit ihm hatte, alle haben gesagt, ey, der Typ ist einfach unangenehm. Also das war wirklich, das hat keiner verstanden, warum der überhaupt die Interviews führt, weil er halt einfach unfreundlich war. Und
ja, aber der muss das ja auch machen, oder? Ja, der ist ja nicht so ein Vertrag dazu.
Genau, genau. Der muss das machen. Das Ding ist ja auch, es gibt ja wirklich, ich habe so das Gefühl, es gibt so richtige, zu jedem Film, wenn dann die Presse und die Promotour startet, es gibt so richtige Kataloge. Die müssen sich die Schauspieler vorher durchlesen. Da werden dann bestimmte Punkte abgearbeitet, die sie halt in das Gespräch immer wieder einfließen lassen müssen, die sie zum Film sagen müssen. Wahrscheinlich schon diverse Fragen werden ihnen vorweggenommen und eine Antwort ihnen diktiert, die sie halt variieren können oder die sie sagen können. Und wenn du Glück hast, stellst halt mal eine Frage, die nicht schon in diesem Katalog ist, und darauf antworten sie dann halt wirklich authentisch, natürlich oder weil sie begeistert sind oder sonst irgendwas.
Mhm.
Ja. Das eine, was ich angesprochen habe, das habe ich ja schon auch noch 10.000 Mal bei Kino Plus erzählt, ist halt Ben Kingsley. Ben Kingsley hat mich nicht angeguckt, auch nicht, als ich ihm die Hand gegeben habe. Und hat halt, wie gesagt, auf meine Frage nicht geantwortet, sondern hat einfach einen 6-Minuten-Monolog runter erzählt, wo er durch die Gegend guckt. Der hat mich wirklich in 6 Minuten hat er es geschafft, obwohl ich ihm 1 Meter gegenüber sitze, mich nicht einmal anzuschauen. Ja? Und diese Frau, die da halt sitzt und die Zeit macht, Die hat sich halt zu ihm rumgedreht und hat gesagt, noch eine Minute, also noch drei Minuten, noch zwei Minuten, noch eine Minute. Und dann war es vorbei, bin ich gegangen, ja, alles klar, tschüss, mach's gut.
Oh Gott.
So, und deswegen frage ich, weil das sind so Situationen, wo ich gerne wissen würde, ob ich mich da jetzt irgendwie falsch verhalten habe oder ob ich mich vielleicht besser hätte verhalten können.
Ja, also das ist so... Ja, wahrscheinlich, wenn du irgendwie was erreichen wollen würdest, dann hättest du vielleicht nochmal investigativ irgendwas machen können. Aber du willst ja eigentlich nichts erreichen.
Ey, das war ein Kackfilm. Also, was heißt Kackfilm? Aber das war halt ein belangloser Film. So. Der war gut gemacht, halbwegs gut gemacht und war halbwegs unterhaltsam. So. Aber es war jetzt nichts, wonach ich irgendwie, keine Ahnung, schreien würde, dass der jetzt im Kino ist. So. Und ich habe versucht, wenigstens ihn mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu begegnen und zu sagen, und habe mir auch wirklich Sachen und Interviews von ihm vorher durchgelesen und angeguckt, und so, und, um rauszufinden, wie der so tickt. Was der so, worauf der gerne antwortet. Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn ich weiß, er redet gerne über das und das, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Alicia Vikander hat gerne über die Kulissen und sonst irgendwas von Tomb Raider geredet. So. Das fand die halt cool. Und dann habe ich natürlich eine Frage dazu gestellt und dann hat die mir halt auch wirklich, sag ich mal, mit Elan eine Antwort dazu gegeben. Bei Kingsley habe ich gedacht, okay, wenn ich ihn jetzt da und da kriege oder dass ich das und das stelle, dann gibt er mir auch eine gescheite Antwort. Problem war, egal, was ich geplant habe, es war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil er nie vorgesehen hatte, mir auch nur eine Anfrage ansatzweise zu beantworten.
Ja.
Ja, und das ist halt so das Problem bei der Sache.
Da muss ich nochmal mit Ben reden, das geht.
Das sag ich. Ja, oder auch mit Jennifer Lawrence, weißt du, der sitzt dann da irgendwie im Interview und sagt halt wirklich den Leuten, ey, sei still, halt den Mund. So. Weil sie halt keinen Bock hat irgendwie gerade so. Das ist so, ja. Ich verstehe es, es ist ätzend. Du hörst 15.000 Mal dieselbe Frage. Du musst dir die ganze Zeit, den ganzen Tag sitzen im Scheinwerferlicht und hörst dir immer dasselbe an, musst immer dasselbe erzählen. Aber ich bin auch nur hier, um meinen Job zu erledigen. So.
Ja, deswegen, ey, ich beneide dich da auch echt nicht. Ich sag auch immer, ich habe keinen Bock, Künstler zu interviewen eigentlich. Also so Rapper ist ja am allerschlimmsten. Die wollen ja eigentlich, wenn Leute eigentlich gar kein Interview haben wollen oder kein Talk haben wollen, dann zwingst du sie dazu, jetzt mit dir irgendwie was zu besprechen, was sie sowieso schon tausendmal erzählt haben, und kommst ja auch nicht mit irgendwelchen super kreativen Fragen. Das regt sie dann wahrscheinlich auch noch auf. Also da hätte ich auch überhaupt keine Lust zu, dann da die
Schauspieler. Da berede ich ja gerne.
Im Endeffekt geht es doch auch nur für die einzelnen Medien darum, zu zeigen, guck mal, wir hatten den da bei uns. Ist was doch scheißegal, was der erzählt. Erzählt doch immer das Gleiche. Eigentlich würde es doch reichen, man würde kurz ein Selfie machen, so zack, und nächste Station.
Vor allem mittlerweile ist dieses, ja, wir haben den, oder exklusiv bei uns, oder hier sagt er das und das, ist ja Quatsch. Also es gibt diese Junkets, diese internationalen Junkets, da werden am Tag 100 Leute durchgeschleust, aus aller Herren Länder so. Und da kann sich keiner irgendwie mit Exklusivität brüsten.
Ja.
Und hey, wir konnten ihn sprechen, cool. Wir haben versucht, irgendwie was rauszufinden. Bitte. So. Aber mehr muss man da jetzt auch nicht drauf aufhängen. Im Gegensatz zu halt zum Beispiel sowas wie eine halbe Stunde Steven Spielberg. Ja. Was halt auf jeden Fall ein Highlight. Wirklich ein unbestrittenes Highlight ist, was ich jemals haben durfte. Ja. Ja. Eine halbe Stunde mit dem Mann in einem Raum sitzen und dann halt wirklich reden. Reden. Ja, nicht einfach nur abhaken. So.
Das merkt man jedes Mal, wenn du über darüber sprichst, dass du anfängst zu strahlen. Das ist echt schön.
Ja, aber das ist auch dabei gewesen. Ey, das ist wirklich so ein Live-Goal irgendwie gewesen. Hammer, ja. Deswegen, also, keine Ahnung, ob ihr was. Ich meine, an eurer Stelle vor Harald Schmidt, ich werde zerflossen.
Ja.
Ja, deswegen, ich würde gerne auch nochmal auf den zurückkommen. So. Ich meine, wie war der? War der cool? Hat der Bock drauf? Oder war der eher so,
Nee, der, also. Also der wirkte schon sehr professionell, also halt, wie man ihn halt kennt aus dem Fernsehen, halt irgendwie einen Spruch nach dem anderen irgendwie hier, da und immer gut. Aber irgendwie fehlt da auch für mich die ganz krasse Verbindung irgendwie, weil ich das früher nicht so gesehen habe und irgendwie, und es ist halt nur so der Gott irgendwie, und dann fummelst du da irgendwie deine drei Fragen zusammen und hoffst, dass der die nicht auflaufen lässt irgendwie, weil du ja dann, gerade wenn du so einen krassen, schlagfertigen Maschine als Gegenüber hast dann, also entweder du lässt dich auf den Kampf ein irgendwie, bei Nils Ruf war es so, wo ich dachte, okay, ich gehe all in irgendwie und fange an mit, Nils Ruf ist da, in dem Moment, in dem er anfängt zu reden, sinkt die Quote irgendwie. Und habe ihn direkt einfach gegeben und er hat dann auch zurückgeschossen und es hat halt okay funktioniert. Aber das Commitment musst du halt machen. Da musst du halt dann sagen, du gehst all in, und war halt Schmidt halt gar nicht da. War es dann so, ja, Herr Schmidt, wie ist das so? Was? Ja, ich versteh ja eh nichts, was sie mal sagen. So, das ist ja. Aber das war dann.
Aber gibt es da für dich einen Vergleich? Also, wer ist dein Harald Schmidt?
Also dann eher Stefan Raab eigentlich.
Ja.
Also ist nicht so der ganz oben, aber halt so der dieses Late-Night-Format irgendwie für mich dargestellt hat als deutscher Vertreter irgendwie dann so.
Auch trotz des, schön, dass du das auch so siehst.
Auch trotz des, sag ich mal, ja, nicht des gleichen Humors wie ein Schmidt.
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Alterssache irgendwie so, dass, oder? Ich glaube,
naja.
Ich weiß nicht, keine
Ahnung. Andreas ist zum Beispiel, also da sind die zwei, wir haben beide unterschiedliche Idole, bei ihm ist es Harald Schmidt. Bei mir ist es eher Frank eher Stefan Raab. Also es sind ja im Prinzip die. Ja, gut, es ist schon auch ein bisschen ein Altersding, weil Schmidts Hochphase wahrscheinlich ein bisschen früher war. Wahrscheinlich war offensichtlich ein bisschen früher. Aber ich glaube schon, dass auch viele dann in unserem Alter eher Schmidt-Fans sind als.
Ich glaube, ich würde mir auch heute doch eher eine gute Folge TV Total anschauen als Harald Schmidt, weil ich bin jetzt eh nicht so der Mega-Satire-Fan und so dieses feine. Irgendwie bin ich dann auch nicht mehr dabei. Da finde ich dann irgendwie so ein
zu schön,
so Stefan drauf, haut drauf, Raab in Gefahr irgendwie. Also finde ich dann irgendwie.
Das sind ja jetzt ganz neue Erkenntnisse, die ich hier gewinne. Du bist nicht so der Satire-Fan?
Nee, nicht so.
Sondern?
Comedy.
Comedy?
Ja.
Aber die auch mit Ironie und Satire arbeitet, oder nicht?
Naja, Satire ist ja, sag ich mal, Comedy mit einer Aussage, oft einer politischen Aussage. Und das ist nicht hundertprozentig mein Ding. Gibt's natürlich auch viele gute Sachen und toll, aber gerade beim Neo-Magazin fand ich immer die Sachen interessanter, die jetzt nichts was mit irgendeiner Politik oder einer Aussage zu tun haben, sondern einfach, hey, wir machen einen lustigen Sketch über ein verrücktes Startup. Das fand ich eher interessant, als dann irgendwie dann, ja, hier der AfD, der sieht komisch aus und jetzt hier und der Politiker hat das gesagt, das, keine Ahnung.
Also du fühlst mir so eher drin. Zu Didi Haller vorhin verbunden.
Man hätte es nicht besser sagen können. Ganz genauso. Okay. Ganz genauso
ist es. Ein Poster von Didi Haller vorne in seinem Zimmer.
Ja, damit bin ich gut zusammengefasst. Ja, vielen Dank dafür. Wir sehen uns vielleicht wieder nach der Werbung, wenn es gleich weitergeht mit Almost Daily. Herzlich willkommen zur großen Top-10-Liste der besten Didi Haller-Vorhanden-Filme. Wir fangen bei Nummer 10 an. Welcher ist es? Welcher ist bei euch?
Ich trinke jetzt 10 Listen Plätze lang.
Gott.
Nee, keine 10. Ahnung. Nee, ich habe keinen einzigen gesehen.
Keinen einzigen?
Nee. Aber TV Total habe ich immer aufgenommen auf VHS-Kassette. Habe ich mir dann mal angeguckt. Und da war ich dann mal stolz und ich habe dann auch irgendwie, dann halt irgendwie, keine Ahnung, hatte ich dann 5 Folgen oder so und die habe ich mir dann immer wieder angeguckt. Weil ich durfte auch dann noch nicht so lange aufbleiben, bis es tatsächlich läuft. Sondern hab's dann halt irgendwie ein paar Mal hingekriegt, das aufzunehmen und hab den immer wieder angeguckt.
Ich muss feststellen, ich bin doch so viel älter. Scheiße. Nein, ja. Weil für mich war, also, die hatten ja schon, da gab's ja so eine freundschaftliche Rivalität. Ne? Also, die hatten ja schon so ein bisschen, da gab's ja mal dieses Rabigramm von Raab für Schmidt. Mhm. So von wegen, hey, du hast die besseren Zoten, aber ich die besseren Quoten und so Kram. Ja? Und ich glaube, die haben das schon sportlich miteinander genommen, aber ich hatte die beiden auch nie so wirklich, weiß ich nicht, ich wollte nie einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden irgendwie hervor oder irgendwie kreieren, so, weil für mich war Raab, der hat das gemacht. Ich mochte den schon damals bei Viva, als er Vivasion gemacht hat, weil das fand ich schon ziemlich cool, dieses Konzept und dieses etwas mal aufbrechen mit all dem Ganzen. Aber ich mochte halt auch schon immer hier Schmiteinander zum Beispiel. Das fand ich halt auch schon immer großartig, weil ich auch Riesenfan von Herbert Feuerstein war. Und ich habe das jeweils für sich gesehen und ich fand den Anfang von Raab fand ich auch immer stark. Also, ich weiß gar nicht, wann das irgendwie ausgebleicht ist, so dass man so begeistert von ihm war.
Ja, das wurde ja täglich dann irgendwann, ne?
Ich glaube, diese Entscheidung, täglich das zu machen. Weil, was war es früher immer? Montags, kann es sein?
Das weiß ich schon. Ja.
Es gab eine Zeit lang, gab es jetzt nur einmal in der Woche, ne? Und das war so cool, weil da hattest du das und dann kamst du direkt danach zur Arbeit oder in die Schule oder sonst irgendwas und dann haben alle sich darüber unterhalten, so. Und das wurde halt dann, ja, durch diese tägliche Ausstrahlung. Irgendwann.
Ey, täglich eine Show, da kannst du doch auch. Also, da, entweder du hast wirklich über 100 Mann oder die Qualität wird einfach schlecht. Also, du musst halt dann einfach nur noch die Gäste durchwinken und kannst nicht mehr groß irgendwelche Beiträge planen, wenn du jeden Tag irgendwie was machen musst. Oder du hast halt ein Riesenteam. Aber ich mochte bei Raab irgendwie schon immer, dass er so ein bisschen, er war ja, Schmidt war ja eher so der Intellektuelle, der vom Feuilleton geschätzte. Würde ich jetzt mal so sagen. Und Raab ist halt eher so ein bisschen der jugendliche Assi-Typ und so. Und das mochte ich einfach schon immer an ihm. Und auch so bei seinen Interviews kann man ihm natürlich vorwerfen, dass er überhaupt nicht vorbereitet ist und so. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er bei Interviews den Gast leben ließ und performen ließ. Und er nur ab und zu mal noch was eingeschmissen hat, ja, okay, immer so zugehört hat. Und viele andere, jetzt bei Schmidt weiß ich nicht, aber viele andere nutzen so ein Interview auch oft aus, um selbst irgendwelche Gags zu machen und so und dann selbst lustig zu sein. Und dann kann es funktionieren, wenn der Gast auch lustig ist. Und wenn der Gast eben nicht den gleichen Humor hat, dann ist es halt ein ganz schwieriges Interview, finde ich. Vielleicht finde ich es eher schön, wenn man den Gast dann so ein bisschen rum.
Wie Frau Böttinger damals bei Herrn Schmidt.
Wobei, wenn du von Idol redest, glaube ich, ist es dann weniger Stefan Raab als Christian Ulmen bei mir.
Ja.
Also gerade dann diese MTV-Zeit, irgendwie unter Ulm in Ulmens Auftrag und sowas. Das, glaube ich, hat mich am meisten geprägt. Das hat ja, da am ehesten gesagt, sagen, ja. So, okay, da hat es wirklich Klick gemacht. Auch mein neuer Freund und so. Ja. Jahrelang habe ich in den Charakteren gelebt.
Ja, auch dieses Grenzen ausreißen dann, ne?
Ja, aber auch der Humor einfach so. Auch dieses, so ein bisschen dieses irgendwo scheißegal und irgendwie so lose Struktur und irgendwie man hat die Hälfte nicht ganz gecheckt, aber die andere Hälfte war dafür doppelt so gut irgendwie. Das fand ich dann schon immer ganz cool eigentlich.
Aber ja. Also zum Beispiel Ulm auch, ne? Ich habe den wahrgenommen, ich habe den respektiert so, aber ich habe ihn auch gar nicht so stark verfolgt. Ich fand, wie hieß das Format, was er hatte mit Schranka Potente? Wisst ihr das noch? Mann, bin ich so alt, ey, das kann doch nicht sein. Das war bei MTV damals. Moment. Da hat er diese riesen Schrankwand gehabt, die hieß Schranka Potente.
Oh, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, ich weiß es nicht mehr. War das nicht? Nee, das war vor Unter Ulm. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, egal. Ist auch nicht so wild.
Muss man sich alles nochmal angucken. Einfach nochmal schön, schön einfach 2 Jahre Zeit nehmen und das alles weggucken einfach.
Wofür gibt's denn auch YouTube, ne?
Mhm.
Obwohl, nee, gibt's ja bald nicht mehr.
Gibt kein YouTube mehr? Nee. Klär mal auf, was ist jetzt passiert eigentlich?
Ich hab's nicht verstanden. Ich habe gestern nur einen Hashtag wahrgenommen, der heißt nie wieder CDU, oder? Hieß er nie wieder? Oh Gott. Doch, er hieß
keine Ahnung. Wenn wir jetzt auf der Schlussmeile hier noch
ja, das politische Gefüge in Deutschland zertrümmern hier.
Naja, es ist ja wohl,
jetzt wird's auch noch satirisch.
Also, ich glaube, diese Aufregung um Artikel 13 ist noch gar nicht so.
Also, sie muss schon, der unbedingt 13 heißen?
Ja, das verstehe ich.
Muss es so diabolisch werden? Dann wirklich? Kann man, welche PR-Agentur hat gesagt, lass es mal die 13 irgendwie so ein kleines Ding machen und die 14 wird dann das Internetding?
Ich glaube, die gleiche, die gesagt hat, wir nennen das Arbeitsamt jetzt Agentur für Arbeit.
Ja.
Ja, und Hartz IV wird jetzt auch Bürgergeld, nee, irgendwie sowas gibt's auch nochmal.
Oder GEZ mit Pflichtabgabe, ne? Ja. Macht's auch viel interessanter. Ja. So, ja.
Viel sexier.
Hartz Mojave einfach dann, wenn die Zahlen irgendwann mehr nehmen. Hartz 63.
Hartz 63. Ja, aber hier, du bist doch der Politikinteressierte, beziehungsweise Versierte.
Ich bin in Pension.
Ah, okay.
Aber du hast die Welt verändert.
Ja.
Mit Seriously, du hast sie hinter dich gelassen und jetzt können neue kommen, einfach ja, so. Für absolut. Dich das abgeschlossen.
Ja.
Aber ihr habt den Hashtag wahrgenommen, oder?
Ja, das schon.
Ja, da, klar, ganz hoch und runter.
Klar, natürlich.
Ich hab's mir nicht ganz verstanden.
Sorry, das wird wahrscheinlich viel nerven, dass ich hier so mit dem Kronkorken habe.
Ja, mich zum Beispiel.
Sorry.
Ja, nee, alles
ich will was in der Hand haben, ich will was in den Fingern. Ich weiß nicht, es ist so, ich bin echt genau die. Danke. Sehr gut. Oh, die ist schön kühl.
Ich habe noch gedacht, Christian Ulm, der ja damals irgendwie so, wie du schon meintest, so was ganz Neues oder so einen awkwarden, weirden Humor irgendwie dann reingebracht hat in die Fernsehlandschaft. Und im Gegensatz zu dem Christian Ulm heute, der Tatortkommissar ist und so, finde ich eigentlich schon ganz spannend, wie so eine Karriere, also jetzt ohne Wertung, sich einfach verändert. Nur, dass aber du halt nicht dein Leben lang, gerade ich glaube im Comedy-Bereich gerade, kannst du ja eigentlich fast dein Leben lang nicht den gleichen Gag machen, so, sonst bist du halt so ein Otto. Der quasi sein Leben lang die gleiche
halt,
Schiene fährt.
Glaube ich, vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn dein spezieller Stil irgendwann Mainstream wird. Wenn irgendwie so ein bisschen auch dieses Awkward Humor und so, wenn das irgendwie, da waren ja auch viele amerikanische Einflüsse dabei und so. Und der baut ja auch irgendwie auch mit Schlingensief und so, gab es ja diese ganze Gruppe da und so, die das irgendwie so geprägt hat und dieser ganze MTV-Style. Aber an sich, ich weiß nicht, ob er sich so verändert hat oder ob einfach nur die Welt um sich herum sich entwickelt hat und er irgendwie nicht mehr so raussticht irgendwie.
Aber Jerks, hast du Jerks gesagt?
Aber das ist ja auch viel, also, da orientiert man sich ja auch an anderen Vorlagen irgendwie. Das ist ja
es ist
sehr
gut. Direkte Vorlage.
Ja, genau. Ja. Das ist ja sehr gut, aber das ist ja dann auch nicht, sag ich mal, die Sachen, die er cool findet, führt er dann ein. Aber auch jetzt nicht so sein unbedingt eigener Stil, aber auch sehr gut. Also.
So ein Florentin Will zum Beispiel, was meinst du mit 50? Was wirst du mit 50 für eine Comedy machen?
Förster. Was wirklich mein eigener Wald, mein eigener Forst. Und dann wirklich einmal durchgehen die Nadelbäume. Wie sieht das aus? Wie muss das sein?
Ja.
Der Baum der Zukunft. Das ist wirklich meins, glaube ich.
Florian. Hast du dich schon mal mit dem Beruf des Försters näher auseinandergesetzt?
Ich habe viel Zeit meiner Jugend im Wald verbracht, unfreiwillig und freiwillig, und habe dort viel durch Beobachten gelernt.
Vom Wald?
Vom Wald.
Aber nicht vom Beruf des Försters?
Nee, das nicht. Es gab dann so einen Hochstand, wo ich ab und zu war, da bin ich dann hochgeklettert, und manchmal lagen da so Magazine von anscheinend dem Förster oder dem Jäger, der da immer ist und rumhängt. Und dann lagen halt diese Magazine und ich habe diese Magazine auch gelesen, weil ich das so cool fand, diese Welt. Und das war dann so ganz merkwürdige, so Pornos einerseits, aber dann auch so Trabsport. Aber also wirklich, also ein ganzes Magazin, 40 Seiten mit dicht gedruckten Tabellen, nur Ergebnisse von Trabsport, Rennen, aber wirklich kein, also vorne war ein Bild von einem Pferd, aber danach nur noch dicht gedruckte Zahlen. Und ich habe das fasziniert durchgelesen. Das war wie so ein Code, wie so eine Matrix-Welt. Und ich dachte, was sieht der da drin? Der sitzt da drin stundenlang und wartet aufs Wildschwein. Und dann ist er in diesem Code. Und ich fand das so faszinierend. Das waren die Rennergebnisse. Da standen dann diese Teams und die Trabsportleute. Das ist ja wie so eine Art kleiner Streitwagen hinten am Pferd. Völlig verrückt. Und dann wirklich da genau die Zeiten, welche Reihenfolge, wie heißen die Pferde und so. Und dann keine Ahnung, ob der gewettet hat oder keine Ahnung. Aber ich fand das so faszinierend.
Vor allem Sachen zu lesen, die schon bereits passiert sind.
Ja.
Ne? Also
ja. Ist ja irgendwie. Und aber hat er eine Analyse? Analysiert er das? Kann er dann da so die Sachen draus lesen, so wie so ein 3D-Bild?
Ich glaube,
wenn man guckt, dann sieht man die Bilder erst.
Ich glaube, darum geht's. Zu sagen, ah, guck mal hier, der hat jetzt 2-3 Rennen, war gut. 2-3 Rennen war er irgendwie auf Platz 4. Ja, also da ist schon eine gewisse Formkurve. Vielleicht hier keine Ahnung, Jockey hat irgendwelche anderen Probleme und sonst irgendwas. Vielleicht ist das alles da drin.
Ich liebe diese Expertenmagazine.
Ja.
Also ich finde ja schade, dass ich kein so ein Hardcore-spezielles Interesse hätte. Ich würd so gerne in so einen riesigen Magazinladen gehen und sagen, tak, 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 und das ist mein Magazin. Wirklich Fische im Nordatlantik, irgendwie zwischen dem und dem Breitengrad, in dem und dem Riff, genau das ist mein Thema. Und dann so, wie jetzt der pH-Wert ist 2 hoch. Und Moment, das heißt ja, dass die Laichzeit sich verschiebt in 2 Wochen. Dann ist ja wieder die komplette Ernte anders. Moment, dann muss ja das und das. Aber was heißt das denn für den Rotbarsch? Und wirklich, du bist da voll drin einfach. Aber keine Ahnung, ich hab's noch nicht gefunden. Ja, das ist ein bisschen zu mainstreamig für mich.
Rolle ist zu mainstreamig.
Ja, das ist zu mainstreamig. Du musst wirklich dann entweder Route oder Rolle. Also, entscheide dich. Ich will nur mich auf eine Sache spezialisieren.
Ja, ich finde das auch mal geil. Mein Vater hat zum Beispiel immer so Camping-Magazine.
Ja? Oh ja.
Alter. Ja. Das sind wirklich Kataloge. Nur mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen nach dem anderen.
Ja. Ja.
Ja. Aber wenn ich meine, ja gut, auf der anderen Seite sehe ich jetzt meinen Sohn, der sich immer die sämtlichen Lego-Kataloge oder sonst irgendwas mit nach Hause nimmt und der sitzt dann halt wirklich eine Stunde davor und guckt sich einfach nur die Bilder an.
Ja.
Von Sachen, die er vielleicht nie haben wird.
Ja.
Oder die er vielleicht gerne hätte oder die er vielleicht nachbauen will. Ich weiß es nicht. Aber er ist da wirklich fasziniert. Einfach nur anhand eines Katalogs.
Ja. Aber ich glaube, es gibt auch wenige exklusivere Vereinigungen wie solche super speziellen Themenfreaks. Also ich glaube, es ist sehr schwer für jemanden, für einen Außenstehenden zu sagen, ich werde jetzt ab morgen auch Angler hier in Alaska.
Achso, du meinst, du brauchst da schon so eine.
Weil das ist so eine, die sind schon so jahrelang wahrscheinlich in ihrem Thema drin und gucken erstmal auf
Außenstehende. Du meinst, es ist spät für mich, ein Expertenangler zu werden?
Ja.
Das ist ich kann kein Profifußballer mehr werden. Du sagst, ich kann kein Angler-Experte mehr werden.
Du musst einfach da Jahre hinweg. Ich kaufe mir, sag ich ja schon seit Jahren, aber jetzt werde ich es vielleicht wirklich mal tun, ein Aquarium. Ich habe früher als Kind immer ein Aquarium gehabt und habe schon seit Jahren immer gesagt, Florentin, wunder dich nicht, bald steht hier ein Aquarium, hab's nie gemacht. Aber jetzt bin ich wieder kurz davor, mir eins zu holen. Und da bin ich jetzt gestoßen auf das sogenannte Aquascaping. Habt ihr davon schon mal gehört?
Dass man so Landschaften baut unter Wasser?
Richtig geile Landschaften. Also oft so kleinere Aquarien eher. Und dann haben die halt wirklich auch so Scheren, die dann so gerundet sind, sodass du dann die Pflanzen unten besser rankommst. Und dann dachte ich schon, okay, das ist super interessant. Aber war dann sofort abgeschreckt, weil ich dachte, ich bin dann nicht der Coolste. Ich bin noch nicht in dem Club. Und wenn ich in den Club gehen will, dann werden die mich schief angucken mit ihren schiefen Scheren.
Ja, ja, ja.
Dann
merkt man deine Fingerhaltung. Moment mal, du hast doch so eine schiefe Schere zu Hause.
Wo sind deine Fischhäute zwischen den Fingern?
Aber du kannst einen Podcast gründen, den Schiefe Scheren-Podcast, wo du einfach dann wirklich alles, so ein komplettes, spezielles Thema.
Das hat ja schon was von Bonsai-Bäumchen.
Ja, ja, genau. Ja. So. Ja, viele kombinieren das, haben da oben Bonsai-Baum, unten das Aquarium und so weiter, da sind alle Languste drin, was weiß ich. Aber das ist, glaube ich, mir zu exklusiv, die Szene.
Aber ich hätte auch lieben Lust gehabt mal auf so ein Hobby. Also, dass man sich wo sowas in sowas eingraben kann. Ich hatte irgendwie nur, keine Ahnung, profane Hobbys irgendwie. Also,
das ja, also weiß nicht, ob du auch Videospiele und so intensiv machst? Oder ist das, wenn man das geht man davon aus bei Rocket Beans TV oder so, was ja so ein, so ein Mainstream-Hobby ist, wo man ja auch sagt,
ja, aber.
Da gibt es dann vielleicht Magazine wirklich für so Retro-Spiele, irgendwie so eine vergessene Spielekonsole. Da gibt es 3 Spiele drauf und da gibt es eine Community von Leuten, die nur Highscores in diesen 3 Spielen machen, wo du den blauen Block auf den roten Block bringen musst. Und je genauer du den auf den bringst, desto mehr Punkte kriegst du.
Das ist das Leben des Gregor Katsios.
Das ja, das stimmt. Gregor. Ich glaube, ich wäre gern Gregor, wirklich.
Ja,
Gregor so hat wirklich so viele, so direkt.
Der hat so viele spezielle Themengebiete, auf die er sich, oder in die er sich so reingegraben, reingearbeitet hat. Das ist unglaublich.
Aber läuft er vor irgendwas davon? Ist das eine Flucht?
Ich wüsste jetzt nicht,
wovor. Ist vielleicht so ein Klischee, also, so eine Unterstellung.
Ich möchte jetzt hier keine Privatdetails ausbreiten, so, aber also, ich wüsste jetzt nicht, wovor.
Nee, das ist wirklich ein erfolgreicher junger Mann.
Kauf dir kein Aquarium.
Hä?
Kauf dir kein Aquarium.
Nee, ich hätte jetzt vorgestellt,
du bist ein junger, wilder Rock'n'Roller. Lass es doch hier ein Gemeinschafts-Aquarium machen. Ja. Könnte man hier, anstatt dass dir nur schwarz ist, könnte man hier so ein riesiges Aquarium haben. Und wenn die Leute keinen Bock mehr haben auf uns, dann können sie immer noch die blauen Fische angucken und dann der blaue Fisch genau
sie auf den roten Fisch. Sie können auch die Aquariumscam umschalten.
Ja. Mhm.
Ja.
Ja, Fischcenter.
Ich bereite mich, erkläre mich bereit.
In dem, auf Adult Swim, amerikanischer Sender, die haben auch rund um die Uhr gesendet und die hatten irgendwie ab einem gewissen Punkt kein Programm mehr. Und dann haben sie die ganze Nacht einfach ein Aquarium abgefilmt.
Gab es da nicht auch die Geschichte, dass sie dann irgendwie eine Schildkröte mit Kamera ausgestattet da reingeschickt haben oder sowas?
Ja, das kam alles später. Da wurde dann ein eigenes Format raus. Fischcenter wurde dann daraus, dass sie dann irgendwann angefangen haben, die Fische zu kommentieren. Und dann ist das
komplett Punkte, explodiert. Je nachdem, wo die
genau, haben sie Punkte und dann gab es Anrufer und dann gab es Merchandise und dann wurden auch andere Fische immer so reingeworfen und das, tolle Zeit, war tolle Zeit.
Ist wie die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Läuft auch immer noch.
Ja, ja.
Und es gibt immer noch Leute, die sich das angucken.
Ah, jetzt hab ich Hunger.
Und ich bin im Kopf schon im Aquarium. Ich sag's dir, ich baue hier ein Aquarium.
Macht's gut. Haut mal eure speziellen Hobbys in die Kommentare, falls ihr wirklich so ein ganz spezielles Hobby habt. Und kommt es nicht mit irgendwie Modelleisenbahn. Das ist mir zu mainstreamig. Ich will was ganz Spezielles. Wer hat das speziellste Hobby? Und wer liest das speziellste Hobbymagazin da draußen? Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten weiterhin viel Spaß mit Lars Paulsen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Daniel, Lars. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wow.